Und zur Predigt, die uns dann Timo Showalter bringen wird, lese ich uns einen Vers aus 1. Mose 2, den Vers 24. 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden sein ein Fleisch. Bis soweit Gottes Wort.
Jemand hat mal gesagt, willst du glücklich werden, dann heirate nie. Willst du glücklich machen, dann heirate so bald als möglich. Willst du glücklich werden, dann heirate nie. Willst du glücklich machen, dann heirate so bald als möglich. Der kleine, aber feine Unterschied liegt hier eben in der Intention des Herzens. Suche ich mein Glück, meine Zufriedenheit in der Ehe, in meinem Partner, in der Beziehung, oder bin ich vielmehr bereit, den anderen zu beschenken, ihn zu beglücken und zufrieden zu machen? Im Prinzip beschreibt es sehr kurz und knackig Gottes Rahmenbedingungen für eine erfüllte Ehe. Genauso habe ich auch das Thema heute überschrieben, Gottes Rahmenbedingungen für eine erfüllte Ehe. Und Petrus, er bettet diese Gedanken ein in den Kontext der Unterordnung, wo wir auch die letzten Wochen schon davon gehört haben. Damit gehen wir in die dritte Runde zu dieser Thematik Unterordnung, nachdem zunächst das Thema Unterordnung gegenüber dem Staat das Thema eingeleitet hat, hat Petrus ja verdeutlicht anhand der Haussklaven, wie Unterordnung ganz konkret im Alltag gelebt werden soll. Und heute nennt er uns einen dritten Bereich, in dem Gott Unterordnung vorgesehen hat, und zwar die Unterordnung in der Ehe zwischen Mann und Frau. Mit diesem Thema Unterordnung der Frau in der Ehe betreten wir heutzutage zunächst ein Minenfeld. Denn auch unter Gläubigen wird dieses Thema sehr kontrovers diskutiert und gelebt. Und ich glaube, auch wir müssen uns eingestehen, keiner von uns geht da völlig unvoreingenommen an diese Thematik heran. Jeder hat irgendwo seine Überzeugungen, seine Meinungen, seine Vorstellungen. Und es ist gut, immer wieder mal neu zu prüfen, inwieweit deckt sich meine Vorstellung mit dem, was Gottes Wort uns dazu sagt. Und daher möchte ich Mut machen, auch heute wieder genau hinzuhören, was die Bibel uns in diesem Bezug zu sagen hat. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 7. 1. Petrus 3, 1 bis 7. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ich persönlich bin zunächst sehr froh um diesen Vers 7, auch in diesem Abschnitt, denn sonst wäre das Thema ein bisschen einseitig. Und wir Männer würden da ein bisschen leer ausgehen. Und ich glaube, es ist deshalb gut auch zu beachten in diesem Bibeltext, es geht nicht nur um das richtige Verhalten der Frau, sondern Petrus spricht auch ganz gezielt die Männer an. Für jeden hat Petrus als Sprachrohr Gottes hier etwas zu sagen. Er will eben Männern wie Frauen helfen, eine Ehe nach Gottes Plan kennenzulernen und zu verstehen. Und in diesem Sinne gilt diese Predigt eben auch nicht nur den Verheirateten, sondern auch den Ledigen, den Unverheirateten, weil wir dadurch einfach Gottes Gedanken darüber kennenlernen. Und ich glaube, auch weil es heutzutage so viel Durcheinander in dieser Welt zu diesem Thema gibt, so viele Stimmen und Meinungen über uns ausgeschüttet werden, uns oftmals mehr verwirren als unterstützen, deshalb lohnt es sich auch immer wieder mal, Gottes Pläne dazu anzuschauen und zu verinnerlichen. Zunächst möchte ich hinweisen auf ein interessantes Detail im Bibeltext. Sowohl der Vers 1 als auch der Vers 7 leiten ihre Gedanken mit dem griechischen Wort homoios ein, was bei uns übersetzt wird mit desgleichen, dergleichen oder in derselben Weise. Und dieser Ausdruck verweist zurück auf die beiden zuvor erwähnten Beispiele von Unterordnung, die ich vorher schon erwähnt habe, so wie sich eben ein Staatsbürger der Regierung unterordnet, Vers 13, so wie sich der Haussklave seinem Herrn unterordnet, Vers 18, so ruft Petrus nun die Eheleute auch auf zur gegenseitigen Unterordnung. Das heißt konkret, und das könnte vielleicht ein neuer Gedanke für manchen sein, das Thema Unterordnung ist nicht nur für die Ehefrauen relevant, sondern auch für die Männer. Inhaltlich wird das Unterordnen von Mann und Frau zwar verschieden gefüllt, aber ich glaube, der Aufruf zur Unterordnung, er gilt uns beiden. Diesen Gedanken führt auch Petrus in Kapitel 5, Vers 5 nochmal weiter aus und auch Paulus in Epheser 5, Vers 21 geht darauf ein. Und daher habe ich auch meine zwei Überschriften für dieses Thema Gottes Rahmenbedingungen für eine erfüllte Ehe folgendermaßen genannt. Heute würden wir den ersten Teil anschauen, die Verse 1 bis 6, wo ich es genannt habe, Unterordnung der Frau spiegelt innere Schönheit wider. Unterordnung der Frau spiegelt innere Schönheit wider. Und zunächst einmal werden wir uns Vers 7 genauer anschauen, Unterordnung des Mannes spiegelt wahre Stärke wider. Die Assoziationen mit den Idealen dieser Welt sind dabei bewusst gewollt, denn bei der Frau ist das Thema Schönheit sehr, sehr hoch im Kurs. Ein makelloser Körper ist dabei das absolut Erstrebenswerte in dieser Welt zumindest. Und Petrus macht hier deutlich, dass wahre Schönheit aber von innen kommt und das viel Wesentlichere ist als das Äußere. Der Mann dagegen, da spielt oft Kraft und Stärke im Leben eine große Rolle. Und Petrus widerspricht auch hier dem gesellschaftlichen Konsens und zeigt den Männern den Kern der wahren Stärke auf. Eine Stärke, die nichts mit Macho-Gehabe oder Ähnlichem zu tun hat, sondern sehr viel mit Rücksichtnahme, mit Respekt und Achtung. Und auch wenn wir aus Zeitgründen erst nächstes Mal den Vers 7 ausführlich behandeln, dann gibt es heute doch schon auch für die Männer einzelne Impulse, also ihr dürft euch noch nicht zu früh freuen. Starten wir mit den Versen 1 bis 6 nun genauer und dem Thema Unterordnung der Frau spiegelt innere Schönheit wider. Zunächst erinnert Petrus in Vers 1 an die göttlichen Grundordnungen für die Ehe, die auch Paulus schon erläutert, die wir an mehreren Stellen in der Bibel finden. Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen. Und zwar nicht nur irgendwelchen Männern, sondern ihren eigenen Ehemännern, sagt er hier. Das steht hier im Fokus. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das nicht generell erweitern und sagen, Frauen müssen sich grundsätzlich den Männern unterordnen. Hier ist nur die Ehe im Blick, diese enge Zweierschaft. Die Frage ist, was bedeutet nun dieses Unterordnen der Frau unter ihren Mann? Traurigerweise ist dieser Begriff Unterordnen sehr negativ geprägt, vielleicht auch aus der Geschichte herkommend, wenn man Unterordnung häufig verwechselt hat mit Unterdrückung, mit Machtausübung in einseitiger, falscher Weise. Aus biblischer Sicht jedoch wird Unterordnung als etwas sehr Positives verstanden. Jakob hatte das in seinen kürzlichen Online-Vorträgen, wo es auch um die Frau in der Gemeinde ging, eigentlich sehr schön deutlich gemacht. Es geht bei Unterordnung nicht um eine Abwertung oder Herabsetzung der Frau, sondern um Gottes gute Schöpfungsabsicht mit uns Menschen. Und mit dem Aufruf zur Unterordnung lädt Petrus die verheirateten Frauen eben ein, dass sie sich diesem Schutz des Mannes unterstellen. Das heißt, die Frau wird aufgefordert, sich ihrem Mann ganz anzuvertrauen. Schließlich hat Gott die Frau auch als Hilfe, als Gegenüber für den Mann gegeben, wie wir in 1. Mose 2, Vers 18 nachlesen können, wo es heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und auch hier wird dieses Wort Gehilfin sehr, sehr positiv gedacht. Man könnte auch übersetzen, die Frau ist das Gegenüber zum Ganzsein. Sie macht den Mann erst komplett, hast du so schön ausgeführt. Mit ihr kommt die Fülle in das Leben des Mannes hinein. Und wenn die Frau also die Hilfe des Mannes ist, dann hat Gott dem Mann auch eine sehr große Verantwortung übertragen. Der Mann ist berufen, seine Gehilfin nun zu lieben, zu achten, sie zu ehren. Denn wenn er das nicht tut, geht seine Hilfe kaputt. Und darum fordert der Apostel Paulus auch die Männer auf, ihre Frauen zu lieben. Und zwar so zu lieben, bis hin zur Selbstaufgabe. Wir kennen den Vers aus Epheser 5, Vers 25, wo Paulus sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. Wer diese Verse liest, der kann nicht mehr behaupten, dass die Bibel die Männer auffordert, die Frauen zu unterdrücken. In der Bibel ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Mann und Frau absolut gleichwertig sind. Beide sind in gleicher Weise von Gott geliebt, von Gott wertgeschätzt, aber dennoch hat Gott gleichzeitig beide sehr unterschiedlich geschaffen, hat beide mit unterschiedlichen Aufgaben und Wesenszügen ausgestattet. Es ist zum Beispiel eine Tatsache, dass eine Frau sich gern an ihren Mann anlehnt. Und es ist eine gute, eine gesunde Ordnung, die Gott geschaffen hat. Davon lesen wir auch schon in 1. Mose 3, Vers 16, wo es heißt, zu Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Aber er soll dein Herr sein. Gott sagt also, dass die Frau Mühen und Plagen haben wird, aber sie wird zugleich auch Verlangen nach ihrem Mann haben. Er wird dabei ihr Herr genannt, und zwar in einem positiven, in einem guten Sinn. Ein Herr, der sie liebt, der sie achtet, der sie wertschätzt zutiefst. An ihn darf sie sich in allen Mühen anlehnen. Und während sie ihm eine Hilfe ist, wird auch er ihr eine Hilfe sein, nämlich indem er ihr Schutz und Geborgenheit gibt, was sie so braucht. Und dieses gegenseitige Ergänzen und Helfen, das funktioniert nicht automatisch. Es ist uns nicht in die Wiege gelegt worden, sondern es braucht immer wieder neu von beiden Eheleuten die richtige Einstellung, die Paulus mal in Philipper 2, Vers 3 so schön formuliert: In Demut achte einer den anderen höher als sich selber. Hier liegt, glaube ich, der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe, zu einer Ehe, wo man nicht gegeneinander arbeitet, wo man auch nicht nur nebeneinander herlebt, sondern in der ein festes Zueinander, ein inniges Miteinander zwischen den Eheleuten gesucht und gelebt wird. In solch einer Ehe, da nimmt man dann auch die Verschiedenartigkeit in den Gewohnheiten, in den Charakterzügen des anderen, man nimmt es nicht mehr nur als Herausforderung wahr, sondern man erkennt darin immer mehr den Gewinn, die Bereicherung, mit der Gott uns durch den Ehepartner beschenkt hat. Und ich glaube, hier stecken wir, wenn wir Eheleute sind, gemeinsam in einem lebenslangen Prozess drin, in einem Prozess des Lernens und Entdeckens unseres Partners. Und ich merke, je ehrlicher, je selbstkritischer ich zu mir selber bin, je genauer ich hinschaue und meinen Ehepartner eben als Ergänzung, als Gabe Gottes entdecke, umso wertvoller, umso schöner wird auch die Beziehung werden. Und wie dumm ist es eigentlich deshalb immer wieder von mir, wenn ich diese Verschiedenartigkeit nicht als Chance sehe, sondern dagegen ankämpfe und versuche, womöglich den Partner umzubiegen. Man begreift das dann endlich, so ein bisschen mir ähnlicher zu machen. Wie oft habe ich das schon versucht und gedacht, wann blickt sie es denn endlich? Wann begreift sie endlich, worauf ich denke, dass es ankommt? Und mal ganz abgesehen davon, dass es sowieso nicht funktioniert, ist es auch gar nicht meine Aufgabe, meinen Partner zu verändern, ihn irgendwie umzumodeln. Vielmehr sollen wir gottähnlicher werden, nicht Timo-ähnlicher. Gottähnlicher sollen wir werden, und das wird nur gelingen, wenn wir beide eben Philipper 2, Vers 3 immer wieder uns vor Augen führen. In Demut achte einer den anderen höher als sich selber. Ich glaube, nur in dieser demütigen Haltung werden wir die Verschiedenartigkeit von Mann und Frau immer mehr schätzen lernen. Leider wird heutzutage gerade diese Unterschiedlichkeit von Mann und Frau immer mehr übersehen oder sogar ganz bewusst ignoriert, verwischt, auch durch die Gender-Ideologie vorangetrieben. Und es ist sehr schade, weil es macht die Ehe dadurch auch zu etwas Langweiligen, zu etwas Beliebigen, das man verändern kann, wie man will. Weil genau diese innere Dynamik, die innere Schönheit, die hier Petrus betont, für eine gottgewollte Ehe einfach zur Seite geschoben wird. Denn ein richtiges, gottgewolltes Ehebild, ein richtiges, verstandenes sich unterordnen, wird der Frau doch geradezu helfen, ihre Wesenszüge, die Gott in sie gelegt hat und die sie ausmachen, zu entfalten und auszuleben. Beispielhaft zeigt Petrus im Folgenden nun den Gewinn der Unterordnung an einem besonders schwierigen Fall auf. Nämlich dann, wenn man als Frau in einer Ehe lebt, in der der Mann noch nicht gläubig ist. Wenn man sich den Kontext der damaligen Zeit vorstellt, dann bekommt diese Aufforderung zur Unterordnung der Frau nochmal mehr Gewicht. Denn in der römisch-griechischen Gesellschaft des ersten Jahrhunderts wurde Frauen oftmals gar keine bis nur wenig Achtung zuteil. Die Gesellschaft betrachtete Frauen lediglich als Dienerinnen, die zu Hause bleiben sollen, dort ihre Aufgaben verrichten sollten und ihrem Ehemann in allem gehorchen sollten. War jetzt eine Frau dem Evangelium gehorsam, kam sie zum Glauben, konnte dieser eigenmächtige Religionswechsel für sie mit schwierigen Konsequenzen zusammenhängen. Vor allem von Seiten ihres Ehemannes, der sie vielleicht unter Druck setzte, der ihr das Leben schwer machte. Und bei einer solchen Bekehrung musste eine Frau ja jetzt nun wissen, wie soll sie sich verhalten gegenüber dem Ehemann? Was sind jetzt Gottes Gedanken in dieser schwierigen Situation? Und diesen Ehefrauen sagt Petrus eigentlich nun dasselbe, wie er schon den Staatsbürgern und auch den Haussklaven gesagt hat: Ordnet euch unter. Lebt ein vorbildliches Leben und gebraucht nur dann Worte, wo es nötig ist. Den Frauen wird nicht generell das Reden verboten, sondern Petrus macht deutlich, dass ein Lebenswandel, der Gott Ehre macht, viel lauter redet als die belehrenden Worte, mit denen ihr vielleicht eure Ehepartner zu überzeugen versucht. Und um diesen vorbildlichen Lebenswandel noch konkreter zu beschreiben, streift Petrus nun zusätzlich zwei spannende Themen: Schmuck und Schönheit. Schmuck und Schönheit, das sind zwei Dinge, von denen ich eigentlich wenig Ahnung habe. Und Petrus wahrscheinlich auch. Aber umso dankbarer bin ich, dass der Hauptgedanke dennoch klar zu erfassen ist und eigentlich offensichtlich auch hier aufleuchtet, der da lautet: Nicht der äußere Schmuck, sondern der innere Schmuck, die innere Schönheit ist das, was letztlich zählt vor Gott. Aber die Frage bleibt dennoch: Wie gehen wir nun mit diesen Anweisungen zu Schmuck, Kleidung und Schönheit um? Ich glaube hier, Petrus möchte der Frau nicht grundsätzlich verbieten, etwas für ihr Outfit zu tun. Die Bibel spricht unter anderem auch sehr positiv über den äußeren Schmuck der Frau, zum Beispiel in Sprüche 31, Vers 22, wo es heißt: Feines Leinen und Purpur ist ihr Gewand. Die Frau muss also nicht herumlaufen wie eine Vogelscheuche. Schließlich hat Gott sie darauf angelegt, dass sie schön sein möchte und sich auch daran erfreuen darf und soll. Schließlich kommt Schönheit von Gott. Es ist nichts Menschengemachtes. Er als Schöpfer hat sich das so ausgedacht und die Frau auch mit besonderer Schönheit gesegnet. Daher ist es der Frau, glaube ich, nicht grundsätzlich verboten, eben sich zu frisieren, Schmuck anzulegen, schöne Kleider anzuziehen. Sie sollte es nur nicht übertreiben, nicht überbetonen diese äußere Schönheit. Sie sollte auch nicht zu viel Zeit investieren, um das Outfit zu pflegen. Sie sollte es nicht so weit kommen lassen, dass sich ihre ganzen Gedanken immer wieder darum drehen und sich mit ihrem Aussehen beschäftigen. Denn ich glaube, diese Gefahr besteht in unserer schönheitsverliebten Gesellschaft durchaus, dass die Bemühungen um das Äußere, um das hervorzustellen, sehr, sehr betont werden. Und dass man sich vielleicht als Frau auch unter Druck gesetzt fühlt, wenn entweder die Mitschülerinnen oder die Mitarbeiter in der Firma, die anderen in der Nachbarschaft, wenn sie sich vielleicht noch mehr auftackeln und dass so ein bisschen ein Wettstreit auch in der Gesellschaft ist, dass man ein perfektes Aussehen hat. Ich glaube, wenn man da nicht aufpasst, dann kann es die Gedanken zu sehr fesseln, weil sich dann zu viel um dieses Thema dreht. Und ich glaube, davor will Petrus die Frauen schützen und ihnen helfen und sagen: Findet hier ein gutes, ein gesundes Maß und verliert euch nicht in den Bemühungen um eure äußere Schönheit. Auf ein weiteres Detail macht Petrus aufmerksam, wenn er in Vers 2 noch von einem keuschen, reinen Wandel spricht. Denn als Frau ist es nicht schwer, sich so zu kleiden, dass die Männer auf Hochtouren kommen, wenn sie sie sehen. Manche Frauen machen das ganz bewusst und absichtlich, andere tun es vielleicht eher unbewusst. Und ich glaube, das habe ich auch im Austausch mit meiner Frau gemerkt, weil man sich als Frau so schwer vorstellen kann, wie ein Mann wirklich empfindet, finde ich es wichtig, dass jede Frau sich zumindest dessen bewusst ist, dass ein Mann sehr schnell durch die Augen sexuell gereizt werden kann. Hier habt ihr, glaube ich, auch als Frau eine große Verantwortung gegenüber den Männern, und zwar darin, wie ihr euch kleidet. Manch eine Frau verursacht den Männern, glaube ich, dadurch viel Leiden, durch ihre knappen, eng anliegenden Kleidungsstil. Im Prinzip verführt sie ihn dadurch vielleicht sogar zur Sünde. Das heißt nicht, dass die Männer jetzt fein raus sind und nur die armen Opfer irgendwo sind. Im Gegenteil, auch die Männer tragen hier eine große Verantwortung, denn wir müssen lernen als Männer eben nicht überall hinzuschauen, wo ein Frauenkörper anziehend auf uns wirkt. Die aktuellen hochsommerlichen Temperaturen machen das nicht unbedingt leichter, aber dennoch ist klar, den ersten Blick können wir nicht vermeiden. Aber ob wir ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal hinschauen, das liegt schon sehr in unserer Verantwortung. Und was es dann noch in Gedanken im Nachspiel mit uns macht, dafür können wir niemand anderes mehr zur Rechenschaft ziehen. Dafür bin ich zuständig, was sich da dann fortsetzt. Interessanterweise kannte schon Hiob vor vielen tausend Jahren dieses Problem, müsst ihr euch mal vorstellen, ist kein neues Problem. Auch er hatte damit schon zu kämpfen und er nahm diese Herausforderung mit seinen Augen, mit den Blicken nicht auf die leichte Schulter, sondern er hat eine Abmachung mit seinen Augen getroffen, die wir in Hiob 31, Vers 1 lesen können. Ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blickte auf eine Jungfrau. Wow, was für ein Grundsatz, der über seinem Leben stand, den er wirklich umsetzen wollte. Und ich glaube, diese Entscheidung müssen wir als Männer immer wieder ganz neu treffen, damit uns die Sünde nicht umgarnt und zu Fall bringt. Denn die uns umgebende, zunehmend sexualisierte Gesellschaft, in der Pornografie, sexuelle Vielfalt hoch im Kurs stehen, sie macht es uns nicht leicht, mit dieser Sache richtig umzugehen und auch siegreich auf diesem Gebiet zu bleiben. Umso mehr brauchen wir deshalb das Gebet um Reinheit, um Keuschheit. Wir brauchen deshalb die gegenseitige Ermutigung durch den Bruder, durch die Schwester in der Gemeinde. Und ich glaube, wir brauchen auch einen ganz besonders ehrlichen, aufrichtigen Umgang im Miteinander, in dem wir auch offen über unsere Fehler reden dürfen, in dem wir unsere Schwächen bekennen dürfen. Wir brauchen einen Rahmen, wo wir Sünde auch bekennen dürfen, wo wir vor Gott gemeinsam gehen dürfen und um Reinigung, um Heiligung beten dürfen, um dann wieder neu durchzustarten. Ich glaube, das macht auch wahre Bruderschaft, wahre Geschwisterschaft aus, wenn wir nicht nur dem anderen vorheucheln, dass bei mir ja eh alles perfekt läuft, obwohl das Gegenteil der Fall ist, sondern indem wir in Demut und Sanftmut den anderen auch darin höher achten und nicht über die Sünden des anderen vielleicht noch herziehen oder ihn belächeln, ihn sogar verurteilen, sondern indem wir gemeinsam auf die Knie gehen und die Sünden immer wieder auch gemeinsam vor Gott bringen. Das braucht Beziehung, das braucht Vertrauen, das braucht ein inniges Miteinander, das sich lohnt, immer wieder zu suchen. Denn ich glaube, diese Beziehungen, dieses, ja, das betrifft auch die Jüngerschaft ganz besonders. Wenn wir darin wachsen, das wird uns näher zu Jesus bringen. Das wird uns in unserem Charakter reifen lassen, das wird uns geistlich wachsen lassen, in jeder Hinsicht, wenn wir nur endlich die frommen Masken der Heuchelei immer wieder aufgeben würden und Offenheit und Ehrlichkeit noch mehr praktizieren würden. Das waren jetzt zunächst einige Warnungen, zum einen bezüglich der Überbetonung von äußerer Schönheit, aber auch die Warnung an die Männer. Und wie gut, dass Petrus hier noch nicht am Ende ist, sondern dass er uns nun auch etwas zeigt von der wahren Schönheit, die von innen kommt. Und damit dringt Petrus zum Kern der Sache vor und macht deutlich, wahre Schönheit der Frau entfaltet sich, wenn ihr Innenleben von Jesus geheiligt und gereinigt wird. Dann kommt immer mehr ihr wahrer Schmuck zum Vorschein. An ihrem Gesicht, an ihrer Umgebung wird Wärme, Güte, wird Sanftmut sichtbar und zu spüren sein. Das sind doch die wahren weiblichen Schätze. Diese innere Schönheit gilt es zu kultivieren und zu pflegen. Denn wenn wir in die Welt hinausschauen, können wir häufig beobachten, dass große Filmstars oder Schönheitsköniginnen in die erste Lebenskrise kommen, wenn sie mal so über die 40, über die 50 gehen, die Fältchen im Gesicht zunehmen. Warum kommt denn diese Krise bei ihnen? Eben weil sie in der Blüte ihres Lebens sich nur um die äußere Schönheit, um das äußere Image gekümmert haben und die innere Schönheit total vernachlässigt haben. Das fällt ihnen jetzt wieder zurück. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass zum einen Eltern ihre Kinder dazu anleiten, aber wir auch ganz allgemein lernen, dass wir uns nicht von äußerer Schönheit zu sehr faszinieren lassen, sondern dass wir lernen, großen Wert auf die inneren Werte, auf die innere Schönheit zu legen, diese zu fördern, was eben nur in der engen Beziehung mit unserem Herrn Jesus möglich ist. Nämlich dann kommt das raus, was Petrus in Vers 4 schreibt, dieser sanfte, dieser stille Geist, was ja eine Gabe Gottes ist, die besonders in die Frau auch hineingelegt wurde, genau das ist doch dem Wesen des Herrn Jesus dann sehr, sehr ähnlich. Über den es auch heißt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Matthäus 11, Vers 29. Und das Gegenteil davon, von diesem sanften, stillen Geist, wäre jedoch der rechthaberische Geist. Die aufbrausende Art, die alles besser weiß und immer das letzte Wort haben möchte. Darauf liegt aber kein Segen, sagt Gottes Wort. Vielmehr ist es ein Segen, wenn die Frau ihr sanftes, stilles Wesen auslebt. Damit kann sie ihren Mann gewinnen. Und das ist hier auch so ein bisschen das Fazit vom Gesamtkontext, was Petrus hier sagt. Das, was den ungläubigen Partner betrifft, was ihn beeindruckt, das ist ein Lebenswandel, der Gott und seinen Willen total ernst nimmt. Ein solches Leben von einer Frau, die nicht auf die äußere Schönheit fixiert ist, sondern die inneren Werte sichtbar werden lässt. Das hat Einfluss auf die Umgebung. Und im Umfeld des ungläubigen Partners hat es sogar einen enorm missionarischen Charakter, sagt Petrus schon in Vers 1. Wenn die Frau sich da ihrem Mann unterordnet, mit einer von Gott geprägten inneren Schönheit, dann wird es auch auf den Mann nicht ohne Auswirkung bleiben. Und ich glaube, dazu kennen wir vielleicht alle Lebenszeugnisse, Berichte, wo wir erfahren und mitbekommen haben, wie sogar die härtesten Männerherzen weich wurden, gebrochen wurden durch den vorbildlichen Wandel von Ehefrauen, die Unterordnung in ihrer Ehe gelebt haben, obwohl es so schwierig war, mitten in schlimmen Umständen. Weil sie gelernt hatten, es lohnt sich, Gottes Ordnungen umzusetzen. Sie sind das Beste für mein Leben. Ich möchte darauf vertrauen, dass Gott für mich sorgt, jeden Tag neu. Er wird mir die Kraft geben, auch durch diese Umstände ihm zu folgen und treu zu bleiben. In diesem Zusammenhang wird ja dann auch Sarah und noch andere Frauen der Bibel als positives Beispiel genannt, als positives Beispiel einer gottesfürchtigen Frau, die Unterordnung zu ihrem Segen gelebt hat. Das Kennzeichen von Sarah und vielen anderen gläubigen Frauen der Bibel war, wie Petrus hier schreibt, sie haben ihre Hoffnung auf Gott gesetzt. Das war ihr wahrer Schmuck. Denn sie vertrauten darauf, dass Gott ihre Zukunft gestalten wird. Sie vertrauten darauf, dass Gott sie durchtragen wird und für ihr Recht sorgen wird, mitten in ihrer vielleicht sehr schwierigen Lage. Und weil sie darauf gebaut haben, haben sie sich getrost ihren Männern untergeordnet. Sie haben ihre Männer als ein Geschenk Gottes angenommen, sind mit ihnen den Glaubensweg gegangen. So hat es auch die Sarah gemacht. Sie hat die Führungsrolle des Abraham anerkannt, hat ihm Achtung entgegengebracht, ist mit ihm den Lebensweg gegangen an der Seite von ihm. Hätte sich Sarah geweigert, mitzugehen, hätte sie vielmehr auf ihre Selbstverwirklichung geachtet, dann wäre Abraham nie das geworden, wozu Gott ihn bestimmt hatte, welch großen Auftrag er umsetzen sollte. Damit sind wir auch am Schluss für heute angekommen und ich hoffe, wir haben die ersten beiden Bedingungen für eine erfüllte Ehe hier verstanden und gesehen, die ja direkt an die Ehefrau gerichtet sind. Erstens, die rechte Unterordnung zeigt sich im vorbildlichen, im keuschen Lebenswandel der Frau. Das zweite war, der rechte Schmuck, die wahre Schönheit liegt auf der Betonung der inneren Werte. Und ergänzend kommt dann das nächste Mal noch die rechte Vernunft des Mannes hinzu in Vers 7. Das behandeln wir dann in 2 Wochen in der Predigt. Ich möchte noch mit uns beten und wir werden stille dazu. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du gute Ordnungen für die Ehe geschaffen hast. Dein Plan ist perfekt. Was du gemacht hast, das ist das Beste für uns Menschen. Ja, und wir hören in unserem Umfeld immer mehr auch vieles, was dir nicht gefällt, Herr Jesus, was deine Vorstellungen verzerrt, was sie wegwischen will, was sie wegdrücken möchte. Und es ist so wichtig, Herr Jesus, dass du uns immer wieder erinnerst, was deine guten Pläne sind. Danke auch für diesen Bibeltext heute Morgen, für Petrus, der dieses Thema aufgreift. Und ja, wir wollen davon lernen, wir wollen es uns zu Herzen nehmen, was du hier in besonderer Weise auch den Frauen zu sagen hast, aber auch uns Männern mitgibst. Ja, dass wir Ehe leben, wie es dir gefällt. Dass wir vor allem den anderen höher achten als uns selber, dass wir in Liebe mit Respekt uns begegnen, Herr Jesus, mit der gleichen Liebe, wie du uns begegnest, wie du uns achtest. Danke, Herr Jesus, dass wir vor allem von dir als dem großen Vorbild auch immer wieder lernen dürfen, wie du mit uns umgehst. Lass auch so uns miteinander umgehen, ganz besonders auch in der Ehe. Danke, dass du uns dazu ausrüstest. Danke, dass du mit uns gehst, auch in diese neue Woche. Amen.